das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit Jahren treiben jüdische Siedler Wohnungsbauprojekte im Westjordanland voran, mit Unterstützung der israelischen Regierung. An einem Siedlungsprojekt östlich von Jerusalem gibt es nun heftige internationale Kritik. Auch die Bundesregierung, sonst hier eher zurückhaltend, hat sich einer scharf formulierten Erklärung westlicher Staaten angeschlossen. Das Westjordanland ist seit dem Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzt. Etwa 3,4 Millionen Palästinenser leben hier und mehr als 750.000 jüdische Siedler. Die jüdischen Siedlungen wurden nach dem Völkerrecht illegal errichtet.
Hier sollen sie entstehen. Insgesamt 3.400 neue Wohnungen. Die israelische Regierung sagt, dies sei israelisches Land. Jede Siedlung für sie ein Beitrag zur Sicherheit Israels. Nach internationalem Recht illegal. Der neue Siedlungsblock würde Jerusalem vom restlichen Westjordanland abschneiden. Ein zusammenhängender palästinensischer Staat wäre damit praktisch erledigt. Hier sind die Sorgen groß. Die Situation hier ist sehr schlecht. Es gibt starke Einschränkungen für uns. Es ist schrecklich. Seit fast 30 Jahren wird das Projekt E1 geplant. Der Bau immer wieder verschoben wegen internationalen Drucks. Der kommt auch jetzt. Aber Israels Finanzminister Smotrich gibt sich unbeeindruckt. Wir lassen uns keine Vorschriften aus dem Ausland machen. Wir tun das, was für Israel gut und richtig ist. Ende Oktober wählt Israel. Der rechtsextreme Smotrich kämpft mit seiner Partei ums politische Überleben. Er wohnt selbst in einer Siedlung. Anwalt Daniel Seidemann ist ein Gegner des Projekts. Er hofft auf weiteren internationalen Druck. Auch aus Deutschland. Der einzige Weg, das Projekt zu stoppen, ist ein Warnschuss. Es ist ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht. Es untergräbt essentielle europäische Interessen. Die Bundesregierung und andere westliche Regierungen warnen, Baufirmen und Banken in das Projekt E1 zu investieren. Angst vor Sanktionen sollen dazu führen, dass hier keine weiteren Siedlungen entstehen.
Nach dem Fund eines Waffenverstecks bei Berlin gehen die Behörden von einem geplanten Anschlag aus. Die Polizei hatte im vergangenen Oktober zwei Waffen und Munition in einem Wald entdeckt. Bundesinnenminister Dobrindt sagte heute, eine Beteiligung fremder Mächte sei nicht auszuschließen. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten zuvor berichtet, Ermittler gingen davon aus, dass das Depot russischen Agenten für Anschläge dienen sollte. Claudia Kornmeier in Berlin, zwei Waffen, das klingt erstmal wenig. Wie brisant ist dieser Fall?
Also die Ermittler, die gehen in diesem Fall von einem Anschlagsplan in Rumänien aus. Ob auch in Deutschland ist heute zwar noch offen geblieben, aber Anschlagspläne, das würde ich generell und schon für sich genommen als brisant einordnen. Und hier kommt jetzt noch hinzu, dass dahinter ein russischer Geheimdienst vermutet wird. Wobei Innenminister Dobrindt bislang nur abstrakt von fremden Mächten spricht. Das heißt, es würde um Spionage und Sabotageversuche gehen, mit dem vermuteten Ziel, die Bevölkerung zu verunsichern, das Land zu destabilisieren, um so auf politische Entscheidungen einzuwirken. Und damit könnte dieser Fall in einer Reihe mit weiteren stehen, in denen es dieselbe Vermutung gibt. Etwa bei dem Drohnenvorfall auf dem Leipziger Flughafen vor 2,5 Wochen, den zahlreichen Drohnenüberflügen und Ausspähversuchen etwa von Militärgeländen oder Transportwegen in den vergangenen Monaten, in denen es ja teilweise auch Festnahmen gegeben hat. Oder, das ist jetzt schon etwas länger her, die Brandsätze, die in DHL-Paketen gefunden worden sind.
Danke, Claudia Kornmeier in Berlin. Wie kommt die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung? Die Bundesregierung setzt auf Reformen und hat bereits einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, beispielsweise steuerliche Entlastungen. Doch mehrere Großkonzerne und Wirtschaftsverbände fordern mehr Tempo. In einem gemeinsamen Schreiben heißt es wörtlich, angekündigte Reformen müssten jetzt schleunigst und ohne irgendwelche Abstriche umgesetzt werden. Unterschrieben haben den Brief auch Industriegrößen wie Mercedes-Benz, BMW und Siemens.
Mehr Tempo bei Reformen, Hindernisse aus dem Weg räumen, Die süddeutsche Metall- und Elektroindustrie fordert die Bundesregierung auf, im Koalitionsvertrag Versprochenes einzuhalten. Initiator des Briefes der Bayerische Branchenverband VBM und sein baden-württembergisches Pendant Südwestmetall. Die Zeit dränge.
Weil unsere Unternehmen und Mitgliedsunternehmen jetzt ihre Wirtschaftspläne machen und darüber entscheiden, ob in Deutschland investiert werden kann und ob wir unsere Arbeitsplätze halten werden können.
Unterzeichnet haben den Brief Autobauer wie Mercedes-Benz und BMW, Zulieferer wie ZF Friedrichshafen oder der Technologiekonzern Siemens. Sie beklagen den Druck etwa durch hohe Energiekosten und den internationalen Wettbewerb und stellen drei Kernforderungen auf. Eine dauerhafte Senkung der Sozialabgaben, die Arbeit in Deutschland verteuerten, den Erhalt des Blockmodells bei der Altersteilzeit, bei dem Arbeitszeit vor der Rente schrittweise gesenkt wird, sowie den Wegfall der täglichen Höchstarbeitszeit zugunsten einer flexibleren Wochenarbeitszeit. Kanzleramtsministerin Wagen sagte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, über die Notwendigkeit von Reformen gebe es Einigkeit zwischen Politik und Wirtschaft. Ein bisschen Zeit brauche es aber noch.
Das sind große Reformpakete, die jetzt beschlossen werden müssen. Die müssen im Herbst beschlossen werden. Die sind teilweise schon auf den Weg gebracht. Das kommt aber dann auch zu, sage ich mal, Einschnitten bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Herbst sei ein dehnbarer Begriff, sagt die Wirtschaft. Denn schon für den vergangenen Herbst seien die großen Reformen angekündigt gewesen.
Auch die weltweit stärkste Wirtschaftsmacht lebt schon lange über ihre Verhältnisse. Die USA haben einen gewaltigen Schuldenberg aufgetürmt und müssen deshalb jeden Tag geschätzte 3 Milliarden Dollar Zinsen zahlen. Die Trump-Regierung sucht jetzt neue Wege aus der Schuldenkrise mit erheblichen Risiken für das weltweite Finanzsystem, wie Experten warnen. Dabei geht es um die Staatsanleihen, mit denen sich die US-Regierung immer wieder frisches Geld an den Finanzmärkten besorgt.
Der Stress kommt aus den USA, denn das Land braucht immer neues Geld. Die Folge: rekordhohe Schulden. Mit Sorge beobachtet auch Markus Gürne, Leiter der ARD-Finanzredaktion, diesen wachsenden Schuldenstand.
Jetzt hat er eben das erste Mal 40 Billionen US-Dollar überschritten. Und das liegt daran, dass der Krieg im Iran wahnsinnig teuer ist für die Vereinigten Staaten. Die Trump'sche Zollpolitik hat sehr viel Geld gekostet. Der Supreme Court hat einige dieser Zölle kassiert. Da wird jetzt Geld zurückgefordert. Und es laufen trotzdem Kosten in den Vereinigten Staaten im Haushalt weiter. Dieses Gemisch ist gefährlich.
Denn der Staat muss sich Geld für seinen Haushalt leihen. Die Zinsen dafür auf Höchstständen. 4,7% für 10-jährige Staatsanleihen und sogar 5,2% für 30-jährige Staatsanleihen. Die Reaktion der USA?
Der US-Finanzminister versucht künstlich auf eine bestimmte Art und Weise Druck aus diesem Anleihemarkt rauszunehmen, weil es eben sehr, sehr teuer ist für die Vereinigten Staaten. Und deshalb wendet er bestimmte Spielereien und Tricks, sagen manche Ökonomen an. Zum Beispiel versuchen die Vereinigten Staaten selber diese Anleihen zurückzukaufen.
Die Folge: Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten. Deutsche Staatsanleihen liegen auf einem 15-Jahres-Hoch. 3,3% Zinsen, wenn sich der deutsche Staat für 10 Jahre Geld leiht. Bei 30 Jahren sogar 3,8%.
Deutschlands Staatsverschuldung steigt seit geraumer Zeit, das sieht man hier. Und es könnte ja noch weitergehen. Der Finanzminister möchte eine weitere Billion Schulden machen bis 2030.
Mehr Schulden, mehr Zinsen heißt weniger Geld, das etwa für Modernisierungsmaßnahmen in Deutschland übrig bleibt. Zum Beispiel für Infrastruktur, Bildung oder Klimaschutz. Von einer großen Krise im Finanzsystem geht zumindest Markus Gürne aber nicht aus.
In der Ukraine sind bei einem Angriff auf ein Einkaufszentrum nach Angaben der Behörden mindestens 14 Menschen getötet worden. Zweimal trafen russische Drohnen das Gebäude in der Großstadt Kryvyi Rih. Laut dem Gouverneur der Region wurden zudem mehr als 100 Menschen verletzt, 27 von ihnen schwer. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem Terrorakt. Kein Hausbau ohne Zement, und auch im Straßenbau ist der Werkstoff unverzichtbar. Hergestellt wird er unter anderem aus Kalkstein. Und das macht die Zementproduktion zu einer der Hauptquellen für das Treibhausgas Kohlendioxid. Sie verursacht etwa 8% der weltweiten CO2-Emissionen. Zum Vergleich, der Flugverkehr verursacht 2%. Jetzt wird mit Hochdruck an Verfahren gearbeitet, um die Zementproduktion klimaneutral zu machen.
Was Sie hier im Zementwerk als die nächste industrielle Revolution feiern, beginnt mit einem schlichten Knopfdruck. Offiziell eingeweiht ist sie, die Pilotanlage. Sie soll ein Problem lösen, das hier seinen Anfang nimmt. Kalkstein, unverzichtbarer Grundstoff für die Zementproduktion, aber verarbeitet extrem klimaschädlich. Rund 600.000 Tonnen CO2 pustet allein das Werk der Firma Holcim in der Region Hannover jedes Jahr in die Luft. Die neue Pilotanlage soll das ändern.
Mit dieser Anlage wollen wir bis zu 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr abscheiden, aber vor allem wollen wir Erkenntnisse sammeln rund um die CO2-Qualität, was für Kondensat entsteht.
Also üben, bis in einigen Jahren eine große Anlage steht. Vorbilder gibt es weltweit kaum. In Norwegen etwa passiert zwar Vergleichbares, aber mit einer anderen Technik. Die Idee hier, das CO2 wird durch spezielle Membranen in den Rohren gefiltert. Am Ende bleibt hochreines Kohlendioxid, das von anderen Industriezweigen weiterverarbeitet werden kann.
Ich bin selber Meeresforscher und Technologieentwickler und es ist genau der richtige Weg, das CO2 aus den Prozessen nehmen. Es ist aber genauso wichtig, dass wir sie wieder in den Kreislauf, dass wir das CO2 in den Kreislauf zurückbringen und dass wir im Umgang mit der Umwelt vorsichtig sind. Das wird uns hier gelingen.
Der Umweltverband BUND befürchtet allerdings, dass durch solche Verfahren in absehbarer Zeit nur kleine, aber keine relevanten Mengen CO2 aufbereitet werden. Das Versprechen in Höfer wiederum, in etwa 10 Jahren sollen rund 200.000 Tonnen CO2 aufbereitet werden. Und langfristig soll die Zementproduktion gänzlich klimaneutral werden.
Der Klimawandel hat große Auswirkungen auf die Umwelt und das bekommen auch die Winzer zu spüren. Nach dem heißen und trockenen Sommer hat die Weinlese in Deutschland so früh begonnen wie nie zuvor. Aufgrund des warmen Wetters rechnen die Erzeuger mit Weinen in Spitzenqualität.
2 Wochen früher als in den Vorjahren, eine letzte Kontrolle des Zuckergehalts vor der Ernte. Wegen der vielen Sonne sind die Trauben von Thomas Roser in diesem Jahr deutlich früher reif.
Für den ersten Tag haben wir Müller-Thurgau, sind wir bei 85 Öchsle. Da können wir sehr zufrieden sein. Das ist schon im Kabinettbereich.
Sehr gute Qualität also. Damit kann die Weinlese starten. Die große Frage, haben Trockenheit und Hitze dem Wein geschadet? Die ersten Trauben für den Federweißer sind ein Fingerzeig in Sachen Qualität und Menge des Weins in diesem Jahr.
Der Weinstock oder die Traube an sich mag es ja warm. Teilweise haben wir ein bisschen Probleme mit der Trockenheit. Und auch mit der Beere, mit der Hitze. Aber prinzipiell kann man sagen, das ist eigentlich ein sehr guter. Also wir sind guter Dinge, dass man wieder eine sehr gute Qualität produzieren wird.
Dank tiefer Wurzeln konnten viele Weinpflanzen noch genug Wasser bekommen. Jungpflanzen haben sie hier im badischen Kinzigtal bewässert. Auch in der Kelter der Weinkooperative in Gengenbach blickt man optimistisch auf die ersten Trauben des Jahres. Der Klimawandel werde die Weinlandschaft verändern, sagen sie hier. Die Folge? Einige Rebsorten verschwinden, andere robustere kommen hinzu.
Dem Riesling wird es tatsächlich mittelfristig zu warm. Ja, das ist schade, weil es natürlich auch eine Sorte ist, die für unsere Region steht. Wir haben zum Beispiel auch Viognier, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah. Das sind alles Sorten, die ganz andere klimatische Bedingungen gewohnt sind und die hier natürlich bei uns sehr, sehr gut wurzeln, sehr gut Erträge bringen.
Winzer Thomas Roser und seine Kollegen erwarten etwa 20% weniger Wein als üblich, dafür mit sehr guter Qualität. In Anbetracht der Hitzerekorde und der langen Dürre wäre das für sie trotzdem ein gutes Ergebnis.
Dramatische Szenen haben sich heute in der schwedischen Gemeinde Fagersta nordwestlich von Stockholm abgespielt. Nach Angaben der lokalen Behörden ist dort am frühen Nachmittag ein Mann mit einem Schwert bewaffnet in eine Schule eingedrungen und hat mindestens 3 Menschen verletzt, 2 von ihnen schwer. Die Polizei habe den Täter festgenommen und das Gebäude danach stundenlang untersucht. Erst am frühen Abend konnten Eltern ihre Kinder abholen. Über die Hintergründe des Angriffs ist noch nichts bekannt. Der Waldbrand im Hürtgenwald ist vollständig gelöscht. Das erklärten der Bürgermeister der Gemeinde und die Feuerwehr. Damit ist der größte Brand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens beendet. Rund 300 Hektar Waldfläche waren betroffen. Mehr als 1800 Kräfte von Feuerwehr, THW und Bundeswehr kämpften gegen die Flammen an. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. August.
Morgen macht sich in ganz Deutschland kühlere Meeresluft breit. Die subtropische und energiereiche Luft sorgt zusammen mit einem Tief im Südosten heute Nacht noch für teilweise gewittrigen und anfangs auch noch unwetterartigen Regen. Auch im Westen lokaler Starkregen mit Unwetterpotenzial. Am Tag gibt's viele Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern, aber auch Sonne, die im Süden die besten Chancen hat. Vor allem im Norden ist es windig. Heute Nacht 15 bis 10 Grad, im äußersten Norden und Süden zum Teil nur einstellige Werte. In Küstennähe und im Erzgebirge morgen unter 20, am Oberrhein dagegen bis 23 Grad. Auch Sonntag im Norden windig und vor allem an der Ostsee ein paar Schauer oder Gewitter. Richtung Süden scheint oft die Sonne. In der neuen Woche dann viel Sonnenschein und im Südwesten wird es wieder heiß.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Jörg Schönborn geht es um mögliche Spionage mitten in Berlin. Schließt die Bundesregierung das russische Haus? Und Goldfund auf der Baustelle. Wem gehören die Millionen aus dem belgischen Dendermonde? Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.